liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Und unser SVM in Grün!
SV Merseburg 99, es geht gegen Chemie Leipzig, den Spitzenreiter in der Amateur-Oberliga Nordost, Staffel Süd, 5. Liga. Etwa 1700 Zuschauer sind gekommen ins baufällige Stadtstadion am Hohendorfer Weg, das ich mal deftig realsozialistisch Stadion der Chemiearbeiter nannte. Hier spielte einst die BSG Chemie Buna Schkopau, bevor sie 1991 in SV Merseburg 99 umbenannt wurde. Schkopau, ein kleiner Ort zwischen Merseburg und Halle, berühmt für die Buna-Werke. In den 30er Jahren wurde hier erstmals synthetischer Kautschuk hergestellt. In der DDR war es ein wichtiges Zentrum für die Chemieindustrie. Bis heute leuchten die Augen, bis heute schnalzen die Zungen, wenn sich ehemalige Spieler und Trainer an die vielleicht größte Fußballsensation im DDR-Vereinsfußball erinnern, den Aufstieg von Chemie Buna Schkopau in die Oberliga, die höchste Spielklasse der DDR, das war 1981.
Einen krasseren Außenseiter als Chemie Buna Schkopau hat es vor einer Oberligasaison nur selten gegeben. So kommt Platz 13 keineswegs überraschend. Immerhin hat sich der Neuling in den letzten Wochen schon.
Ein Ausschnitt aus der Sendung Sport aktuell des DDR-Fernsehens, vergleichbar mit der samstäglichen AD-Sportschau.
Der Neuling Schkopau setzte sich immer wieder mit gefährlichen Kontern gut in Szene. Diesen Flugball nahm Krosser auf und verwandelte überlegt zum 1:0.
Wir hatten mit Nowotny und Langer, der leider schon verstorben ist, zwei ehemalige Oberliga-Spieler vom HFC. Und dann hatten wir eine ganze Reihe von jungen Spielern, die natürlich sich mit Haut und Haaren der Sache verschrieben. Und
erzählt der 71-jährige Olaf Keller, ein großer, stämmiger Mann. Er war der Aufstiegstrainer, heute ist er Pensionär.
Hans Meyer glaubt heute noch nicht, dass wir mit 4-mal Nachmittagstraining aufgestiegen sind. Der sagt immer noch, du hör auf mich zu verarschen.
Gemeint ist der erfolgreichste DDR-Vereinstrainer Hans Meyer. Mit Carl Zeiss Jena erreichte Meyer 1981 das Finale im Europacup der Pokalsieger. Trainer Keller schmunzelt ein wenig, dass sein Team Chemie Buna Schkopau fast alle Spiele verlor, wegen fehlender Kondition, wie er erzählt. Später sei es besser geworden, erinnert sich der frühere Mittelfeldspieler Peter Thomas. Ins Gedächtnis eingebrannt hat sich ihm die Niederlage gegen Dynamo Dresden. 1:10 kamen die Bunesen damals unter die Räder.
Aber was sind so Bilder, die haben Sie noch im Kopf?
Die hatten wir auf jeden Fall noch im Kopf. Also die würden wir, sagen wir, glaube ich, in ganzem Leben nicht vergessen, weil es einfach so ein Erlebnis war, das erlebt nicht jeder. Es gibt planbare Aufstiege, aber es gibt unplanbare und das war eben einer und das war schon eine fantastische Sache.
Am Ende stieg Chemie Buna Schkopau mit nur 3 Siegen, lediglich 11 Punkten wieder ab und verschwand 1982 wieder in der Versenkung, eingegangen in die Annalen als der ewig schlechteste DDR-Oberliga-Verein. Ein Betriebsunfall, denn dass eine Betriebssportmannschaft in der DDR-Oberliga mitkickte, war so nicht geplant. Trainer Olaf Keller erzählt, wie die SED-Genossen noch bei den Aufstiegsspielen versucht haben, Einfluss zu nehmen.
Und dann wurde halt mal kurz über die Werbezirksleitung wurden 5 Spieler einberufen von dieser Mannschaft. Wir haben das dann mit dem Trick geschafft, dass wir die Spieler austauschen konnten. Also die wurden nicht eingezogen.
Zur Armee heißt das immer.
Zur Armee, ja. Und damit, wenn 5 Stammspieler eingezogen worden wären, wäre das Ding erledigt. Also ganze daran ermessen, dass man das gar nicht wollte.
Nun, das war ein DNA-Fehler, ne? Das war eindeutig nicht geplant.
Hans Leske ist Historiker, einer der ausgewiesensten Kenner des DDR-Fußballs, Autor diverser Standardwerke.
Es gab ja diese Hierarchie im DDR-Fußball, die unterschied zwischen den, auf der einen Seite natürlich den Fußballclubs, die gefördert wurden, und dann den BSG.
Gemeint sind die sogenannten Betriebssportgemeinschaften.
Und es gab eben in der Provinz Vereine, die eigentlich nie in der Oberliga auftauchen sollten. Von daher war das ein Webfehler in der DDR-Fußballgeschichte, der dann auch sehr schnell bereinigt wurde, weil die ja nicht die ökonomischen Möglichkeiten hatten, in der DDR-Oberliga mitzuhalten.
Sogar die großen Bayern aus München, erzählt zumindest Herbert Skowronek, kannten das Team von Chemie Buna Schkopau.
Ich habe mich mit dem Herrn Beckenbauer und mit dem Herrn Auchenthaler unterhalten, die hier waren zum Spiel, auch nicht gegen Buna, sondern damals gegen Stahl Merseburg. Und da hat mich Herr Beckenbauer gefragt, wer ist denn hier Buna Schkopau?
Die Augen von Skowronek strahlen. Er war der Vorstopper in der einzigen Oberligasaison und hat mit Chemie Buna Schkopau gegen Joachim Streich, den man heute auch den Gerd Müller des Ostens nennt, und gegen Thomas Doll gespielt. Nach der Karriere war Herbert Skowronek der Platzwart. Seinem alten Verein Buna-Skopau, heute Merseburg 99, ist er immer noch herzlich verbunden. Der Stellenwert des Vereins in der DDR-Fußballhistorie ist in der breiten Öffentlichkeit jedoch so gut wie vergessen. Ähnlich erging es auch Clubs wie Waggonbau Dessau, Rotation Babelsberg, Einheit Schwerin, Turbine Erfurt, SC-Aktivist Brieske Senftenberg, Motor Suhl, Fortschritt Weißenfels, Teams mit illustren Namen, die allesamt mal ganz oben mitgespielt haben, wenn auch nur für kurze Zeit. Heute kicken sie, meist unter anderen Namen, in den Niederungen der Verbands- und Landes- oder gar Kreisligen. Hier aber leben und überleben sie die kleinen traditionsreichen Ostclubs, die nach dem Mauerfall viele Aufs und Abs erlebt haben. Einer dieser Clubs ist Lok Stendal aus der Altmark im nördlichen Sachsen-Anhalt. Ein fußballverrücktes Städtchen. Zu DDR-Zeiten war Stendal neben dem 1. FC Union Berlin so etwas wie die Fahrstuhlmannschaft der DDR. 4 Aufstiege, 5 Abstiege. Aktuell ist man in die Amateuroberliga Nordost aufgestiegen. Der wohl größte Erfolg seit dem verlorenen DDR-Pokalfinale von 1966.
Caro jetzt allein gegen Walter.
Grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder zeigen gemächlichen Fußball, von Kurzpassspiel keine Spur, stattdessen werden die Bälle lang in die Spitze geschlagen. Ganz nah am Rand stehen die Fußballfans, es kommentiert Heinz-Florian Oertel.
Achtung, Matul und 1:0. Ja, wer will sie halten, die Leipziger Schlachtenbummler.
Plattsturm würde man sowas heute nennen. Am Ende hat Stendal das Pokalfinale ganz knapp mit 0:1 gegen Chemie Leipzig verloren. 1966, das war die Zeit von Uwe Seeler, Haller, Beckenbauer und Overath, die großen Namen in der Bundesrepublik. Die namhaften DDR-Kicker hießen damals Peter Ducke, Jürgen Nöldner und Manfred Kaiser. Aber auch Gerd Backhaus und Peter Güssau, Nationalspieler. Letztere spielten bei der Eisenbahner-Elf von Lok Stendal, eine Mannschaft mit einem damals weithin bekannten Ruf. 1968 allerdings steigt man ab, wird bis in die Bezirksliga durchgereicht, kommt nie wieder hoch. Noch heute trifft man sich regelmäßig, um über die alten Zeiten zu plaudern, meist bei Peter Güssau, angegrautes, wuschiges Haar, lockeres Mundwerk, früher Mädchenschwarm, jetzt Hans Dampf in allen Gassen.
Ich bin zu spät entdeckt worden, muss ich mal sagen. Ehrlich. Mit 29 habe ich erste Chance bekommen, wir ja. Da ist ja kein Trainer von Berlin mal hergekommen, wir zu unserem Heimspiel. Ich meine, da war man so manchmal nicht so berücksichtigt. Ich habe mit dem Vater von dem Sammer noch zusammengespielt. Ja.
Der Stendaler Linksaußen Güssau hat ein einziges A-Länderspiel gemacht. Nicht ohne Stolz erzählt er, dass er die 100 Meter mal unter 11 Sekunden gelaufen ist. Gerd Backhaus nickt, ein gefürchteter Torjäger. Er hat von den Pässen Güssaus profitiert. In der Saison 1963-64 war Backhaus mit 16 Treffern Torschützenkönig in der DDR-Oberliga.
Wir waren alle hier irgendwie vorwiegend alle aus der Altmark. Wenn ich mich so an die Zeit erinnere, war das mehr oder weniger auch eine Auszeichnung, wenn man in Stendal Fußball spielen durfte. Einer hat für den anderen eingestanden. Und das hat uns eigentlich auch die ganzen Jahre so gefühlt, dass wir eben unter diesen Großen vor allem immer noch eine ganz gute Rolle gespielt haben.
In Gotha trafen sich die Fußball-Oberligamannschaften Turbine Erfurt und Rotation Dresden. Die auf dem rechten Flügel angreifenden Dresdner erwiesen sich technisch reifer, konnten sich aber gegen die Erfurter Deckung nicht...
Ab 1964 war größtenteils Schluss mit den kleinen Vereinen in der höchsten Spielklasse. Im DDR-Fußball spielten sie keine Rolle mehr. Denn in einem Papier der SED mit dem Titel »Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Leistungen im Fußballsport der Deutschen Demokratischen Republik« stellten die Genossen im Juni 1964 fest, dass in der DDR über Jahre hinweg kaum fußballerische Fortschritte zu erkennen waren, weshalb man die Gründung reiner Fußballclubs beschließt. Auch ein Reflex auf die Gründung der Bundesliga, konstatiert Historiker Hans Leske.
Also hat sich dann im Prinzip nicht mehr geändert an der Vormachtstellung von beispielsweise den Leipziger Vereinen, von Karl Marx-Stadt, von Hansa Rostock oder von Dynamo Dresden.
Die Leistungskonzentration in Schwerpunktclubs war mit wenigen Ausnahmen versehen. Gleichzeitig das Ende der sogenannten Betriebssportgemeinschaften, die nach dem Krieg nach sowjetischem Vorbild gegründet wurden. Darunter litt auch die BSG Chemie Zeitz aus dem Süden Sachsen-Anhalts. 1959 spielte der Club in der DDR-Oberliga ganz oben mit.
Chemie Zeitz, diese Aufstiegsmannschaft, ist quasi eine Truppe, die aus dem Chemie-Zeitz-Nachwuchs hervorgegangen ist.
Walter Böttner kennt die Hochzeiten der Zeitzer noch als kleiner Stöpke, als im Ernst-Thielmann-Stadion die Großen des DDR-Fußballs Station machten, als man noch mit schweren Lederbällen spielte.
Das hat hier in der Region ja eine Euphorie ausgelöst. Also das war unwahrscheinlich, großartige Leistung überhaupt, 2 Jahre DDR-Oberliga, die höchste Spielklasse in der DDR zu spielen.
1961 steigt Zeitz wieder ab. Bis in die Bezirksliga Halle werden die Zeitzer durchgereicht, auch weil nach SED-Befehl alle Talente nach Halle mussten. 1994 hat Böttner Chemie Zeitz als den ersten FC Zeitz neu gegründet.
Danach ging es kontinuierlich abwärts bis 1996, da haben wir quasi unsere letzte Blütezeit erlebt und noch einmal den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.
Heute spielt Zeitz mit einem Mini-Etat in der Landesliga und ist mit 12 Punkten gerade in die 8. Liga, die Landesklasse, abgestiegen. Ein vorläufiger Tiefpunkt, sagt Böttner, der einst das spätere Enfant terrible der Bundesliga, Jörg Böhme, entdeckt hat. 1982 begann er seine Karriere bei der BSG Chemie, wo auch schon sein Vater kickte. Und Böhme hat dem Verein in Form einer Ausbildungsvergütung viel Geld eingebracht. Die Rede ist von 20.000 D-Mark. Für einen Verein wie Zeitz eine Menge Holz.
Davon haben wir quasi die nächsten 10 Jahre gelebt. Nur durch ihn sind wir in der Lage gewesen, überhaupt dann den Fußball strukturell noch so aufrechtzuerhalten.
Lange her, doch ob Zeitz überhaupt noch mal eine Chance auf der großen Fußballbühne bekommt, alle ehemaligen Spieler, die zum wöchentlichen Spielerstammtisch in ein Café am Rande eines Plattenbauviertels gekommen sind, schütteln energisch den Kopf.
Ja. Um Gottes Willen, streichen Sie die Frage. Bringt nichts.
Sagt der frühere Zeitzer Libero Hans Zeiler. 1963 stand er mit auf dem Platz, als Zeitz im DDR-Pokalfinale stand. 0:3 verlor man da gegen Motor Zwickau. Bei Lok Stendal kann man dagegen etwas entspannter in die Zukunft schauen, das auch damit zu tun hat, dass man dieses Jahr den Aufstieg in die Oberliga geschafft hat. Man dürfe jetzt aber nicht überdrehen, warnt der Stendaler Dirk Schulz. Er ist der Vereinshistoriker.
Wenn wir tatsächlich höherklassig spielen wollten, dann müsste Lok Stendal sich gezielt mit Geld auf dem Transfermarkt verstärken. Und Geld, das wir nicht haben, geben wir nicht aus. Wir wollen nicht landen wie andere Mannschaften, die dann in der Insolvenz stehen.
Wie schnell das gehe, zeigten doch Beispiele wie 1860 München oder Alemannia Aachen, ergänzt Schulz noch und verweist auf Traditionsvereine, die wegen teurer Kredite und geschönter Bilanzen zwangsabsteigen mussten. Vom Solidarsystem des DFB, das in Sonntagsreden gern die Unterstützung der Amateurvereine beschwört, spürt kaum einer der Vereinsverantwortlichen etwas, egal ob in Ost oder West. Denn von den ständig steigenden Fernsehgeldern kommt so gut wie nichts an. Nur das würde die Chancen eines sportlichen Aufstiegs, etwa der früheren DDR-Oberligisten, erhöhen, heißt es. Und es könnte den Menschen Identifikation mit der Heimat bieten, zudem dem demografischen Wandel entgegenwirken, da Regionen durch den Fußball auch an Attraktivität gewinnen. Das kann aber nur passieren, wenn der DFB seine Geldverteilungspolitik grundlegend überdenke, sagt Michael Schädlich, der Präsident vom Drittligisten Hallischer FC.
Der Erfolg im Fußball macht auch stolz, nährt Selbstbewusstsein.
Solange jedoch Großkonzerne ihren Hauptsitz in den alten Bundesländern haben, solange werden sie die dortigen Vereine, die in der Nähe der Zentrale liegen, bedienen, nicht den Osten. Darin sind sich alle Experten einig. Von Europapokalabenden ostdeutscher Mannschaften wagt heute nicht einmal der kühnste Fan zu träumen, wenn man mal von den Anhängern RB Leipzig absieht. Seit 2009 war, außer den mit zig Millionen aus Österreich gepäppelten Roten Bullen, kein Fußballclub zwischen Rostock und Suhl, Schwerin und Görlitz erstligatauglich. In guter Erinnerung sind noch das 4:0 von Jena gegen den AS Rom 1980 oder 1974. Der erste FC Magdeburg gewann als einziger DDR-Verein den Europapokal der Pokalsieger gegen den großen AC Mailand.
Zwei Magdeburger Raugus und Sparwasser gegen zwei Italiener und ein Selbsttor der Italiener. Tor! 1:0 für Magdeburg.
Glorreiche Zeiten längst vorbei. Allein die Erinnerung lebt auch in den kleinen Ostclubs. Doch ob Mannschaften wie Stendal, Zeitz oder Merseburg je wieder in die Nähe des Profifußballs kommen? Publizist Christoph Diekmann, Kolumnist in der Wochenzeitung Die Zeit, Fan des FC Karl Zeiss Jena, schüttelt den Kopf.
Da sich die Parallelen im Unendlichen schneiden, ist alles möglich, wenngleich derzeit nicht absehbar.